Wir hören noch einmal auf den Predigttext. Micha 1, die Verse 1 bis 16. Dies ist das Wort des Herrn, das an Micha, den Moschariten, erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, was er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Hört zu, ihr Völker alle, achte darauf, o Erde, und alles, was sie erfüllt. Und Gott, der Herr, sei Zeuge gegen euch, der Herr von seinem heiligen Tempel aus. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seiner Stätte und wird herabkommen und auf die Höhen der Erde treten und die Berge zerschmelzen und unter ihm wie Wachs vor dem Feuer und die Täler spalten sich wie Wasser, das den Abhang hinunterstürzt. Das alles wird geschehen wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria? Und welches sind die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Darum will ich Samaria zu einem Steinhaufen im Feld machen und zu einer Pflanzstätte für Weinberge. Und ich will seine Steine ins Tal hinunterwerfen und seine Grundfesten bloßlegen. Und alle ihre Götzenbilder sollen zerschlagen und alle ihre Weihgaben mit Feuer verbrannt werden. Und ich will alle ihre Götzenbilder der Verwüstung preisgeben, denn von Hurenlohn sind sie zusammengebracht worden und zu Hurenlohn sollen sie wieder werden. Darüber will ich wehklagen und jammern, ausgezogen und entblößt einhergehen. Ich will eine Wehklage halten, wie die Schakale, und eine Trauer wie die Strauße. Denn ihre Wunde ist unheilbar. Sie erstreckt sich bis nach Juda und reicht bis zu den Toren meines Volkes, bis nach Jerusalem. In Gad verkündet es nicht, weint nur nicht. In Bet-Leabra wälze dich im Staub. Mache dich auf den Weg, du Einwohnerschaft von Schafir, in schimpflicher Blöße. Die Bewohner von Zaanan ziehen nicht aus. Die Wehklage von Bet-Esel nimmt auch die Lust zum Aufenthalt dort. Denn die Einwohnerschaft von Marot waret sehnsüchtig auf Gutes, weil Unheil herabgekommen ist vom Herrn bis vor die Tore Jerusalems. Spanne die Pferde an den Wagen, du Einwohnerschaft von Lachis. Sie hat der Tochter Zion den Anstoß zur Sünde gegeben. Ja, in dir sind die Übertretungen Israels gefunden worden. Darum musst du Verzicht leisten auf Moreshet Gad. Die Häuser von Achsib werden von den Königen Israels zur Täuschung. Einen neuen Besitzer will ich dir zuführen, du Einwohnerschaft von Maresha, bis nach Adulam und die Herrlichkeit Israels kommen. Mache dich kahl und schere dein Haar wegen der Kinder deiner Wonne. Mache deine Glatze so breit wie diejenige eines Geiers, denn sie müssen von dir weg in die Gefangenschaft ziehen.
Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Bedenk, was Gott an dich gewandt, wozu er dich erschaffen hat dir gesandt und dir anvertraut sein höchstes Pfand. Darum magst du wohl aufwachen. Es ist ein Lied von Johann Walter von 1561. Es ist ein Weckruf an sein geliebtes Heimatland, insgesamt mit 26 Strophen. Johann Walter war Hofkomponist von Kurfürst Friedrich dem Weisen und hat mit Martin Luther zusammengearbeitet. 15 Jahre nach Luthers Tod spricht er mit diesem Lied immer noch in die Zeit der Reformation hinein. Vom heutigen Stand aus betrachtet möchte man meinen, dass das eine Zeit der Frömmigkeit und der Gottesfurcht gewesen sei, aber das täuscht. Auch in dieser einschneidenden Zeit in der deutschen Geschichte beklagt Walter den moralischen Verfall seines Volkes. Er verweist auf die korrupte Wirtschaft, den Niedergang der Familienethik, sexuelle Ausschweifung und Zügellosigkeit, Dekadenz, Verlust. Allen voran steht der Verlust der Gottesfurcht. Die angesprochenen Probleme scheinen zeitlos. Auch heute beobachtet man einen massiven moralischen Verfall. Lobbyisten und Politiker nutzen den Machtapparat der Regierung aus. Begriffe wie Familie oder Geschlecht sind schwammiger denn je. Die Vorstellung einer lebenslangen Ehe ist geradezu lächerlich und der Seitensprung keine Seltenheit. Auch in puncto Dekadenz stehen wir recht weit oben. Wer den Deutschen wirklich gegen sich aufbringen will, dann nehmen ihn einfach seinen Fernseher oder den Jahresurlaub weg. Und wer sich von der Respektlosigkeit der Jugend überzeugen will, der frage doch einfach Eltern, Lehrer oder auch Polizisten nach ihren Erfahrungen. Was die Gottesfurcht angeht, so haben wir uns viele eigene Götzen geschaffen. Wir richten unseren Alltag nach den Maßstäben des Klimaschutzes. Wir treffen unsere moralischen Entscheidungen auf Basis der Gesundheit als höchstem Gut. Und egal, ob es um zivile Freiheiten geht, zum Schutz der Corona-Erkrankung oder darum, dass kranke Kinder und behinderte Kinder bei der Abtreibung geopfert werden, alles im Namen des Lebens und der Gesundheit. Klar sind das überspitzte Formulierungen, aber es trifft das Wesen unserer Zeit, denke ich, recht gut. Wir als Christen können Johann Walter nur beipflichten und rufen, wach auf, du deutsches Land. Ebenso groß wie die Unterschiede im Einzelnen zu heute sind, so groß sind auch die Parallelen zum 16. Jahrhundert. Der moralische Verfall, bedingt durch die Gottlosigkeit der Menschen, zieht sich durch die komplette Geschichte hindurch. Auch in der Bibel finden wir entsprechende Muster. So auch beim Propheten Micha, mit dessen Buch wir uns heute beschäftigen wollen. Auch Micha klagt über den moralischen Verfall und die Gottlosigkeit seiner Zeit. Jedoch in einer viel größeren Tragweite, als wir es tun könnten. Denn Micha, wie er vorneweg schreibt in Kapitel 1, Vers 1, schreibt das Wort des Herrn. Vers 1 heißt es, dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreshet, zur Zeit des Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, das er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Micha verkündigt Gottes Wort, in diesem Fall sein Gericht, das Gericht über Israel und Juda. Und er tut dies, wie alle Schreiber der biblischen Bücher, nicht aus sich selbst heraus, sondern er gibt eins zu eins das weiter, was Gott ihm anvertraut hat. Bevor wir aber nun aus der heutigen Zeit zu Micha wechseln, möchte ich kurz beten. Herr, wir danken dir, dass wir heute dein Wort hören können, dass du uns aufschließt. Wir wollen achtsam auf die Worte deines Gerichtes hören und sehen, was du uns zu sagen hast. Bitte öffne du die Ohren und Herzen der Menschen. Amen. Amen. Wir haben gesehen, Micha lebt auch in einer Zeit, in der Moral und Gottesfurcht in großen Schritten bergab wandert. Er schreibt zwischen 750 und 686 vor Christus, zur Zeit der Könige Jotham, Ahas und Hiskia. Um die geschichtlichen Hintergründe vollends zu verstehen, müssen wir noch einen kleinen Schritt weiter zurückgehen, nämlich zu Jotams Vater Usia. Jotham und Usia haben nämlich eine ganze Zeit lang zusammen über das Südreich Juda regiert. Und das Erste, was wir über Jotham lesen, ist, dass er in den Wegen seines Vaters Usias wandelte. Beide Könige dienten dem Herrn und taten, was ihm wohlgefällig ist. Auch wenn das Volk sich immer noch gegen Gott auflehnte. Nachzulesen in 2. Chronik 27, Vers 2. Gott schenkte ihnen das Gelingen in allen ihren Vorhaben, sodass sie neben wirtschaftlichem Erfolg auch große militärische Stärke erlangt haben. Mit ihrem über 300.000 Mann starken Heer haben sie viele Kämpfe gefochten und haben die Amoriter, die Araber und auch die Philister unterworfen. Letzteren hat Usia die wichtigen Städte Jabne, Aschdod und auch Gad genommen. Er hat deren Mauern eingerissen und Festungen in der Umgebung errichtet, um das Gebiet zu halten. Auch die eigenen Städte wurden ausgebaut und mit Toren und Mauern und hohen Wehrtürmen versehen. Weltlich betrachtet hatte also Jotams Sohn Ahas gute Voraussetzungen, sein Reich wenigstens zu schützen, wenn nicht sogar zu erweitern. Nur hat Ahas nicht auf Gott geachtet. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel und hat stattdessen den Götzen Baal verehrt. Er machte Baal gegossene Bilder. Er errichtete zahlreiche Opferhöhlen auf allen Höhen und unter allen grünen Bäumen in Juda. Tempelprostitution macht sich breit und Ahas opferte sogar seine eigenen Söhne im Feuer. Diese Gottlosigkeit wurde ihm zum Verhängnis. Gott der Herr gibt ihm in die Hände seiner Feinde, die Aramäer, das heutige Syrien, und in deren Verbündete, das Nordreich Israel. Beide nahmen viele Leute von Juda gefangen und führten sie als Sklaven in ihre Hauptstädte Damaskus und Samarien. Im Kampf gegen Israel fielen 120.000 Mann und nochmal 200.000 Frauen und Kinder wurden weggeführt nach Samarien. Der Prophet Obed hat nachher darauf gedrängt, das Volk Juda wieder aus Samarien nach Hause ziehen zu lassen, und die Obersten Israels haben das auch gewährt, aus Angst vor Gott. Aber Ahas ist verzweifelt, und in seiner Verzweiflung wendet er sich nicht zu Gott, sondern zu Assyrien und bittet sie um Hilfe. Er gibt ihnen die Schätze aus dem Tempel und aus dem Schatz des Königs, und um seinen neuen Lehnsherrn zu gefallen, baut er den Tempel entsprechend der Wünsche der Assyrer um. Statt nach Gott zu suchen, der ihm wirklich helfen könnte, verlässt er sich auf die heidnischen Götter und beugt sich den gottlosen Assyrern. Dies scheint auch die Hauptzeit von Wichas Dienst zu sein. Einerseits erleben die Gräueltaten mit Ahas ihren Höhepunkt, und andererseits tragen seine Reden bei Ahas Sohn Hiskia bereits die ersten Früchte. Und zudem fällt in diesem Zeitraum auch der Untergang Samarias, den Micha im ersten Kapitel ankündigt. Hiskia reißt dann das Ruder um. In 2. Könige 18, Vers 5 heißt es: Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er reißt die Opferhöhlen wieder ab, die seine Vorgänger gebaut hatten. Er baut den Tempel wieder zurück, entsprechend Gottes Maßstäben. Und später, als Hiskia todkrank wurde, schenkt ihm Gott sogar Genesung und 15 weitere Lebensjahre. Auch militärisch geht es erstmal wieder bergauf. Hiskia sagt sich von Assyrien los und nimmt die Philisterstädte wieder ein, die unter Ahas verloren gingen. Den Assyrern gefällt das jedoch gar nicht. Nachdem der König Sanherib das Nordreich besiegt hatte und die Bevölkerung weggeführt, fallen sie in Juda ein. Sie nehmen alle festen Städte und lagern bei der Festung Lachisch. Aber in all dem Unglück bewahrt Gott Jerusalem und damit auch Hiskia noch einmal vor dem Untergang und sorgt für den Abzug der assyrischen Truppen. Noch kurz zur Struktur von dem Buch Micha. Das Buch Micha ist in drei Reden unterteilt, in denen der Prophet das Gericht über Samaria und Jerusalem ankündigt, die Sünden des Volkes benennt und zur Umkehr aufruft. Die erste Rede ist Kapitel 1 und 2, die zweite dann Kapitel 3 bis 5 und die letzte in Kapitel 6 und 7. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich nicht eins um eins um die Worte, die Micha auf den Straßen gesprochen hat, sondern um eine spätere Zusammenschrift der Aussagen. Zu welcher Zeit und um welche Rede gehalten wurde, lässt sich im Nachhinein jetzt nicht mehr festlegen, sondern nur noch erahnen. Nachdem nun mit Kapitel 1, Vers 1 die Überschrift des Buches abgeschlossen ist, beginnt Micha aus Moreshet seine erste Rede. Er berichtet über das, was er über Samaria und Juda geschaut hat. Aber anders als zu erwarten, adressiert er es nicht an sein Volk, nicht an Juda oder Israel, sondern aufgepasst, er adressiert es an uns. Höret alle Völker und merkt auf Land und alles, was darin ist, heißt es in Vers 2. Klar stand Micha auch vor seinen Landsleuten und den hohen Herren und wohl auch vor den Königen selbst und hat ihnen Gottes Urteil verkündigt. Dennoch ergeht diese Botschaft ganz explizit an alle Völker der Welt, an alle, die hier auf dieser Erde leben und gelebt haben. Nicht nur zur damaligen Zeit. Und das wird eindeutig, wenn wir uns überlegen, weshalb diese Botschaft an alle Völker gehen soll. Sie dient als Beispiel dafür, wie Gott mit den Menschen umgeht. Der Gott immer derselbe ist, richtet sich auch seine Worte an unser heutiges Deutschland, an dich und an mich. Gott selbst will dir und mir ein Lehrmeister sein. Und wenn Gott dich lehren will und zu dir spricht, dann hör zu. Zum Weghören und Ablenken ist kein Raum mehr da. Spätestens, wenn wir sehen, wie Gott der Herr aus seinem himmlischen Tempel auf die Erde tritt, wird keiner mehr anders können, als staunend und wachsam auf seine Stimme zu hören. Micha malt uns diese Szene vor Augen, in Versen 2 bis 4. Denn Gott der Herr hat zu euch zu reden, ja der Herr aus seinem heiligen Tempel. Denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde. Und die Berge unter ihm schmelzen und die Täler spalten sich, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt und die Wasser die talwärts stürzen. Wenn Gott kommt, um Gericht zu halten, kann nichts mehr bestehen. Die Berge schmelzen dahin und die Abgründe tun sich auf. Dem Menschen bleibt keine Möglichkeit mehr, einfach weiterzuleben wie zuvor. Er hat keine Lebensgrundlage mehr, keine Verstecke, kein toter Winkel. Wenn Gott kommt, liegt alles brach. Mit diesem Bild kommt einem direkt die Offenbarung 6, Vers 15 in den Sinn. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten Und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Lieber unter Felsen begraben, als in Gottes Gericht zu kommen. Aber diese Alternative gibt es nicht. Vor Gott kann sich niemand mehr verbergen. Seiner Präsenz hält nichts stand. Alles liegt vor ihm brach. Warum verlässt denn nun der heilige Gott, der Allmächtige, der große Richter, seinen himmlischen Tempel und kommt auf die Erde? Welche Anklage erhebt der Herr über sein Volk? Warum sendet er den Propheten Micha zu ihnen? Vers 5 geht es weiter. Das alles um Jakobs Übertretung willen und um der Sünden willen des Hauses Israel. Was aber ist die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria? Was sind aber die Opferhöhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Das ist alles, was wir über die Anklage im ersten Kapitel erfahren. Und es ist vollkommen ausreichend. Micha wird zwar im Einzelnen auf spezielle Sünden eingehen, aber fürs Erste reicht dieser Vers vollkommen für die Begründung Gottes Gerichtes aus. Sein Volk hat sich versündigt. Auffällig ist, dass Gott zwischen den beiden Schuldigen unterscheidet: dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda. Übertretungen und Sünden werden mit den Hauptstädten der Reiche identifiziert. Und die Übertretungen Israels, beziehungsweise hier Jakobs, sind gleichzusetzen mit Samaria. Nach der Herrschaft des Königs Salomo hat sich Israel, wie wir wissen, geteilt in Nord- und Südreich. Unter den ersten Königen des Nordreiches Israels, unter Jerobeam dem Ersten, wurde dort der Kälberkult aus der Wüstenwanderung wieder eingeführt. Er wollte das Volk daran hindern, für die Opfer zum Tempel nach Jerusalem zu pilgern. Seitdem heißt es in den biblischen Berichten über die Könige des Nordreiches immer wieder, dass sie wörtlich in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelten, der Israel sündigen machte. Schlimmer trieb es dann nur der König Ahab. Zusammen mit seiner Frau Isebel kommt er in die Macht und führt den Baalskult ein. Damit haben sie sich nachhaltig von Gott abgesagt. Israel hat sich nie wieder richtig davon gelöst. Und dieser Baalskult hatte sein Zentrum in dem neu gebauten großen Tempel in Samaria. Damit wissen wir auch, was mit den Sünden Israels gemeint ist. Obwohl sie von Gott wussten, obwohl sie sein Eingreifen miterlebt haben, haben sie sich offen in Abgötterei und Götzendienst verstrickt. Bei Juda sieht das Ganze recht ähnlich aus. Dort schreibt Micha etwas konkreter von den Opferhöhen. Diese wurden bereits unter König Salomo eingeführt. Er hat seinen heidnischen Frauen die Opferhöhen zur Verehrung ihrer Götzen gebaut. Und wie wir wissen, hatte Salomo reichlich Frauen. 300 Haupt- und 700 Nebenfrauen. Es ist leicht vorstellbar, dass es dadurch zum Synkretismus, zur Religionsvermischung kommt. Ja, auf manchen Höhen wurden, je nach Glauben der Anwohner und dem Glauben des Königs, auch Opfer für den Herrn gebracht. Aber genauso auch für andere Götter und Götzen. In jedem Fall war es gegen Gottes Gebot. Die Juden sollten ausschließlich im Tempel in Jerusalem opfern. Und anderen Göttern natürlich schon gar nicht. Bis zur Zeit Michas hat nicht ein König diese Opferhöhen wieder abgeschafft. Erst Hiskia und dann auch sein Urenkel Josia haben die Opferstätten zu ihrer Regierungszeit abgerissen und den Höhenkult damit eingedämmt. Aber auch das war jeweils nur zu kurzer Dauer, nur während ihrer Regierung. Die Könige dazwischen und auch nach ihnen haben wieder neue Kultstätten errichtet. Sie haben die Opfer und Rituale in noch gottloserer Art und Weise fortgesetzt. Wie wir beispielsweise schon von Hiskias Vater Ahas und auch von seinem Sohn Manasse wissen, haben sie durch die Verehrung ihrer Götzen ihre Söhne geopfert und sie durchs Feuer gehen lassen. Damit ist auch das Südreich Juda weit von Gott entfernt. Sie haben sich immer weiter von ihm abgesagt. Sie standen im Nordreich in kaum etwas nach, hat nur etwas zeitig verzögert. Auch hier wurden nachher Baalskulte eingeführt. Die Züge der Moral und Gottlosigkeit sind den heutigen erschreckend ähnlich. Die Gottlosigkeit Samariens scheint niemand mehr groß zu überraschen. Dass Gott das Nordreich in Feindeshand gibt, beschreibt Micha in zwei kurzen Versen. Vers 6 und 7. Und ich will Samaria zu Steinhaufen und Felde machen, die man für die Weinberge nimmt, und will seine Steine ins Tal schleifen und es bis auf den Grund bloßlegen. Alle seine Götzen sollen zerbrochen und all sein Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt werden. Und ich will alle seine Götzenbilder zerstören, denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht und sollen wieder zu Hurenlohn werden. Von Samaria soll nichts übrig bleiben. Keine Gebäude, keine Ruinen, keine Mauerreste. Nur weit verstreute, lose Steinhaufen, mit denen man nichts anzufangen weiß. Sie taugen nicht zum Wiederaufbau von Häusern, sondern höchstens um lose Wälle aufzuschütten und damit die Weinberge zu umranden. Die Steine liegen weit im Tal, sodass niemand mehr sie auflesen kann. Gott macht deutlich, dass es für das Nordreich Israel keine Rückkehr mehr geben wird. Die Stadt Samarien hat zwar nach dem Untergang den Besatzern noch lange Zeit als Festung gedient, aber die Israeliten waren für immer aus ihr vertrieben. Heutzutage ist an dem Ort nichts mehr als das kleine Bauerndorf namens Sebastia. Das Nordreich ist verloren und es bleibt verloren. Für die deportierten Israeliten gibt es bis auf weitere keine Aussicht auf Rückkehr. Kein Neuanfang, kein Kontakt zu Gott, keine Zugehörigkeit zu seinem Volk mehr. Sie haben Gott verlassen und auf ihre Götzen vertraut und so hat Gott sie auch verlassen und sie der Obhut ihrer toten Götzen überlassen. Und diese Götzen teilen das Schicksal ihrer Gläubigen. Alle Götzen sollen zerstört und der Hurenlohn verbrannt werden. Mit Hurenlohn kann einerseits der tatsächliche Lohn der Tempelhuren, der Tempelprostitution gemeint sein. Und das ist auch ja, logisch, bei der Verehrung von Fruchtbarkeits- und Liebesgöttern, Baal und Astarte, kamen oft Prostituierte zum Einsatz und deren Ausbeute floss in den Tempelschatz. Und daraus wurden letzten Endes Götzenbilder und auch deren Opfer finanziert. Andererseits bezeichnet die Bibel auch Religionsvermischung und Abgötterei mit dem Begriff der Hurerei. Beide Bedeutungen sind denkbar und schließen sich nicht aus. In jedem Fall werden die Götzen von den Eroberern wieder zum Götzendienst verwendet. Ob sie nun die Götzen direkt anbeteten oder ob sie sie verkauften und die finanziellen Mittel für teils auch sexuelle Riten aufwenden. Der Hurenlohn wird zu eben diesem Zweck wiederverwendet. Der Untergang Samariens wird jetzt noch von Micha angekündigt. Die Vollstreckung dieses Gerichts lässt aber nicht mehr lange auf sich warten. 722 vor Christus, also noch zu Michas Lebzeiten und der König Hiskia, wird die Stadt von den Assyrern erobert und die Israeliten weggeführt. Und obwohl das Nordreich vom Scheitel bis zur Sohle vom Götzendienst durchzogen ist, obwohl sie nichts mehr von Gott wissen wollten und zu Recht verdammt wurden, fängt Micha dennoch an, über dieses Unheil zu klagen und zu heulen. Vers 8 heißt es dann, darüber muss ich klagen und heulen, ich muss barfuß und bloß dahergehen. Ich muss klagen wie die Schakale und jammern wie die Strauße. Bei Israel handelt es sich immer noch um das auserwählte Volk Gottes. Micha ist darüber bestürzt, dass Gott diesen Teil, 10 von 12 Stämmen, einfach vertilgt. Mit seiner tiefen Trauer bringt Micha aber noch mehr zum Ausdruck. Sein Klagen ist wie das der Wüstentiere, Schakale und Strauße. Und noch dazu geht er barfuß und bloß einher. Dieses barfuß und bloß ist nicht zu verwechseln mit in Sack und Asche oder mit zerrissenen Kleidern, sondern seine Nacktheit ist Ausdruck der Gefangenschaft. Er stellt seinen Zuhörern ihr Schicksal vor Augen. Israel wird barfuß und bloß weggeführt. Als Gefangene werden sie durch die Wüste geschleppt, dort, wo auch Strauß und Schakale leben, hinein in die Reiche ihrer Eroberer. Die Verse 8 und 16, wie wir noch sehen werden, sind durch das Klagen, die Gefangenschaft und auch die Wüstentiere miteinander verbunden. Diese beiden Verse bilden eine Klammer um die dazwischenliegenden. Das Jammern hier weist daher auch schon auf Jerusalem hin, worauf unser Blick im Folgenden gelenkt wird. Ähnlich wie Gott das Nordreich richtet, wird es auch dem Südreich ergehen. Und dieses Gericht steht ebenfalls unweigerlich bevor. Denn unheilbar ist die Plage des Herrn. Sie kommt bis nach Juda und sein Schlag reicht bis an meines Volkes Tor bis hin nach Jerusalem. Mit Vers 9 schlägt Micha nun endgültig Brücke zum Südreich, zu Jerusalem, zu der Hauptstadt. Auch den vermeintlich frommen Teil seines Volkes erwartet Gericht. Gottes Plage macht keinen Halt. Auch nicht vor seiner erwählten Stadt, auch nicht vor seinem Tempel, nicht vor Jerusalem. Viele Ausleger sehen in den Versen 8 und 9 den Auftakt zu einem Klagelied. Das liegt unter anderem an der Klammer, die wir in Vers 8 und auch in den Versen 8 und 16 sehen und auch dem Refrain, den wir in den Versen 9b und 12b sehen, wo es jedes Mal heißt, dass die Plage bis in das Tor Jerusalems reicht. Zudem verwendet Micha hier auch eine höchst poetische Form. In diesen Versen 10 bis 15 nennt Micha insgesamt 12 Städte und er verkündigt das Gericht über Juda, indem er einprägsame hebräische Wortspiele mit diesen Städtenamen konstruiert. Micha zählt ja wohl nicht nur einzelne Städte auf, die erobert werden sollen, sondern er will mit jeder Stadt einen übergeordneten Bereich des Gerichts verdeutlichen. Leider geht der Wortklang, diese Wortspiele bei der Übersetzung verloren. Es gibt glücklicherweise aber einige Versuche, mehr oder weniger geglückt, diese Städtenamen oder deren Bedeutung zu verdolmetschen, wodurch wir die Wortspiele zumindest ein Stück weit nachvollziehen können. So heißt es beispielsweise in Vers 10, verkündet es ja nicht in Gad und lasst euer Wein nicht hören. Alternativ könnte man hier auch übersetzen, verkündet es ja nicht in Kunststadt und weinend nicht. Vielleicht findet jemand in seiner Bibel auch den zweiten Teil etwas anders übersetzt mit der Stadt Akko. In Akko weinet nicht. Manche Übersetzungen, besonders halt von den Älteren, sehen in dem Wort für weinend eine Verbindung zu einer weiteren Stadt, nämlich Akko. Eine genaue Rekonstruktion ist leider nicht möglich. Und in der neueren Übersetzung hat man die Stadt quasi außer Acht gelassen, da man die Städte, die Micha hier nennt, überwiegend im Südreich Israel ansiedelt, im Südreich Juda, südwestlich von Jerusalem, wo Micha auch herkommt. Da passt die Stadt Akko, die Hafenstadt im Norden Israels, in der Nähe von Tyros, nicht in das Schema. Es ist aber auch durchaus möglich, dass Micha das Gericht über Juda mit Städten aus ganz Israel beschreibt, beziehungsweise das Gericht über Juda auch für das gesamte ursprüngliche Land der Israeliten gilt. Da man weder alle Städte eindeutig im Süden ausmachen kann, noch Michas Wirkungsbereich kennt, muss man diese Frage nach Akko offen lassen. So ist beispielsweise auch eine Stadt mit dem Namen Achsib, wie sie in Vers 14 genannt wird, ebenfalls nur im Norden Israels bekannt. Schließt sich also nicht automatisch aus, nur weil die Stadt im Norden ist, dass man sie weglassen muss. Bei Gad wiederum heißt es, wie wir anfangs schon gesehen haben, um die umkämpfte Großstadt der Philister, an der Grenze zum Gazastreifen. Auch da ist heutzutage ja immer noch viel Krieg. Mit dem Wortspiel sagt Micha, dass die Philisterstadt nichts von dem Untergang Jerusalems erfahren soll. Sie soll sich nicht am Leid Judas erfreuen und auch nicht ihren Spott damit treiben. Darüber hinaus spricht der Wortklang des Verses quasi aus den Worten von 2. Samuel 1, Vers 20, wo David sein Trauerlied über Saul und Jonathan anstimmt. Es ist insofern interessant, als dass wir auch in Vers 15 wieder eine Parallele zu David haben, sodass also die Verse 10 und 15 wieder eine Klammer bilden. Bei Saul wissen wir, dass er genau wie Juda sich in Gottlosigkeit und Okkultismus verstrickt hat und dadurch wurde ihm letztendlich sein Königtum genommen. Es ist schlimm, dass Geweihte Gottes sich in solchen Praktiken verlieren. Schlimmer ist es noch, dass die Gottlosen in ihrer Gottlosigkeit bestärkt werden. Aber am schlimmsten ist es, dass Gott dadurch verlästert wird, dass die Gottlosen anfangen zu spotten und seine Ehre beschmutzt wird. Es ist besser, wenn niemand davon erfährt. In Gad verkündet es nicht. Der Wunsch des Propheten ist nachvollziehbar. Die Kunde soll den Gottlosen nicht zu Ohren kommen und das Weinen des Volkes soll nicht gehört werden. Man soll viel lieber stumm trauern. Es geht weiter mit in Bet Leafra wälzt euch im Staube. Und Bet Leafra kann man übersetzen mit Staubheim. Sich im Staub wälzen oder sich damit zu bestreuen, sind Zeichen tiefer Trauer. Wobei das Wälzen noch den deutlich stärkeren Effekt hat. Da man das Leid nicht kundtut und das Weinen stumm bleibt, soll man nun durch dieses extreme Zeichen seine Trauer zum Ausdruck bringen. Die Einwohner von Schafir müssen dahin mit allen Schanden. Schafir in Vers 11 bedeutet Schönstadt, also diejenigen, die sich einst in Schönheit und Pracht zur Schau gestellt haben, müssen nun geschändet und entblößt einhergehen. Auch hier wird wieder die Schande und der Gefangenschaft angedeutet, die Juda erleiden wird. Die Einwohner von Zaanan werden nicht ausziehen. Wobei Zaanan doch Auszug heißt, wie wenn man zum Krieg auszieht. Aber anders als der Name verheißt, wird Zaanan nicht zum Krieg ausziehen. Offensichtlich haben sie ihren Feinden nichts entgegenzusetzen. Sie sind nicht bereit, sich dem Feind zu stellen, sondern verschanzen sich hinter ihren Mauern. In der Bibel lesen wir hingegen immer wieder von kleinen Gruppen, die riesige Schlachten gewinnen. Man denke nur an Josua, an Gideon oder David. Mit Gottes Hilfe konnten sie die stärksten Feinde bezwingen. Aber hier in Zaanan, wo Gott nicht hilft, er sich sogar gegen einen gewendet hat, ist keine Hoffnung auf Erfolg. Das nächste Wortspiel ist in seiner Bedeutung nicht ganz klar. Das Leitbett Esels wird euch wehren, dass ihr euch da lagert. Je nachdem, wie man den Stadtnamen Bet-Esel übersetzt, muss man auch den Rest anpassen. Bet-Esel kann sowohl als Speicherstadt, als Standplatz oder auch als Ruheort bezeichnet werden. Alle Deutungen werden von verschiedenen Auslegern vertreten. Bei einer Speicherstadt hieße es, dass den Juden ihre Vorräte genommen werden. Als Standplatz hingegen könnte es ein Standplatz feindlicher Truppen sein, die von hier aus Stellung beziehen. Und wenn Bet-Esel so eine Art Kurort gewesen ist, dann wird das Volk jede Möglichkeit zur Erholung genommen. Alle drei Deutungen sind möglich und schließen sich nicht unbedingt aus. Manche Ausleger sehen sogar eine bewusste Mehrdeutigkeit hier. In jedem Fall werden den Menschen ihre Grundbedürfnisse genommen. Erholung, Sicherheit und Essen. Und daraus folgt wohl auch die Bitterkeit, die in dem Ortsnamen Marot steckt. Die Einwohner von Marot vermögen sich nicht zu trösten, denn es wird das Unglück vom Herrn kommen bis an die Tore Jerusalems. Gottes Zorn kommt über sie. Er hält Gericht und schickt zuerst die Assyrer und 100 Jahre später dann auch die Babylonier nach Juda. Der Feind macht sich breit. Juda hat ihm nichts entgegenzusetzen. Ihre Lebensgrundlage wird ihnen unter den Füßen weggezogen. Den Herrn Zebaoth, den Herrn der Herrscharen, den haben sie ja ziehen lassen. Der Gott, der ihnen als einziger noch Trost und Hilfe spenden könnte, ist nicht mehr da. Und so vermögen sie es auch selbst, sich nicht zu trösten, müssen unweigerlich sehen, wie das Unheil auf Juda und Jerusalem zueilt. Mit dieser Wiederholung aus Vers 9 geht auch die erste Strophe zu Ende. Das Unglück des Herrn wird kommen bis an die Tore Jerusalems. Zusammengefasst handeln diese Verse von den Folgen der einzelnen Bürger und für die Bitterkeit, die im Krieg und unter Gottes Gericht einherzieht. Wer meint, dass aber nach diesen schlimmen Bildern noch irgendwas Versöhnliches kommt, ein Ausblick auf bessere Zeiten, der täuscht sich. Es geht weiter mit den unheilverheißenden Städtenamen. Und auch wenn es sich jetzt nicht mehr unbedingt auf die Folgen der einzelnen Bürger bezieht, so werden jetzt die Folgen für das ganze Volk angeschaut. Nach dem Refrain geht es direkt weiter mit wahrscheinlich der schlimmsten Stadt von allen, Lachisch. Du Stadt Lachisch, spanne Rosse an und fahre davon, denn du bist für die Tochter Zion der Anfang zur Sünde und in dir finden sich die Übertretungen Israels. Der Name weist auf Pferde und auf Stallungen hin. Die Stadt Lachisch wurde unter Josua bei der Landnahme eingenommen. Und seitdem wurde sie immer weiter zu einer bedeutsamen Festung und Streitwagengarnison ausgebaut. Lachisch wurde mit der Zeit die zweitwichtigste Stadt in Juda. Sie war flächenmäßig sogar größer als Jerusalem. Sie symbolisiert die militärische Stärke des Landes. Osia und auch Jotham, die ja beide das Militär ausgebaut haben, werden dazu beigetragen haben, auch Lachisch zur großen Festung zu machen. In dem Sinne ist es auch zu verstehen, dass sie der Anfang der Sünde ist. Lachisch war der Stolz des Landes. Statt sich auf den Herrn Zebaoth, den Gott der himmlischen Herrscher, zu verlassen, lag das Vertrauen auf der eigenen militärischen Stärke. Dieser mächtigen Stadt der Krieger und Streitwagen bleibt nichts übrig, als zu fliehen. Wo sich der mächtige Gott anwendet, hilft jede Macht der Welt nicht mehr. Mit Lachisch werden auch die naheliegenden Städte in Feindeshand fallen. Auch die Heimatstadt des Propheten Micha. Vers 14 heißt dann, darum wirst du dich scheiden müssen von Moreshet-Gad. Moreshet-Gad liegt zwischen Gad und Lachisch. Der falsche Stolz über Lachisch wird als Begründung dafür genannt, dass sich Juda von Moreshet scheiden muss. Lachisch war auch wohl die entscheidende Festung, um den Gazastreifen zu kontrollieren. Mit dieser Festung ist die ganze Region verloren. Moreshet kann übersetzt werden mit die Anvertraute oder die Verlobte. Also das, was eigentlich schon fest zu Juda gehörte, was seinem Volk schon unter Josef verheißen war, es wird dem Land nun endgültig entrissen. Weiter geht es in dem Vers mit Achsib. Die Häuser von Achsib werden den Königen von Israel zum Trug werden. Achsib wird den Königen zum Achsab, zum Trugquell, wörtlich übersetzt. Wenn es sich hierbei um die nördlich gelegene Hafenstadt handelt, wird hier die wirtschaftliche Komponente angespielt. Auch der Reichtum Israels wird sich aus dieser Situation nicht mehr retten. Und das sehen wir auch in der Geschichte. König Ahas hat schon versucht, Assyrien zu bestechen und seinem Untergang zu entgehen. Und obwohl Assyrien ihm gegen die Syrer und gegen die Israeliten half, wird bereits in 2. Chronik 28 diese ganze Tat bewertet. Und zwar als vergeblich. Die Hilfe der Assyrer war vergeblich. Das Bestechen hat nichts gebracht. Und auch Hiskia hat versucht, Assyrien nachher zu bestechen und hat Abgaben geleistet, um seinem Schicksal zu entgehen. Und noch dazu hat er später den Gesandten aus Babylon alle seine Schätze gezeigt, um sie vor ihm wichtig zu machen. Er wollte zeigen, dass er ein guter und lukrativer Handelspartner und Verbündeter sei. Und auf diese Zuschaustellung folgt prompt die Androhung des Falls Jerusalem, nachzulesen in 2. Könige 20. Statt mühselig mit Juda Handel zu treiben, hat Babylon es lieber kurz erobert und sich dann an den Schätzen bereichert. Juda wird letztlich sowohl die militärische als auch die wirtschaftliche Macht zum Verhängnis. Mit dem nächsten Vers wird ihnen nun auch die letzten Hoffnungen noch genommen. Ich will über dich, Mareschal, den rechten Erben bringen und die Herrlichkeit Israels soll kommen bis Adullam. Mareschal heißt übersetzt Erbstadt. Gott will ja nun den rechten Erben bringen. Wir wissen, ursprünglich hat Gott das Land Israel seinem Volk als Erbe gegeben, als Erbteil. Josef wurde damit beauftragt, das Land mit den von Gott gesteckten Grenzen einzunehmen. Es ist zwar nie passiert, weil der Tatendrang nach dem Erobern der ersten Gebiete schnell aufgehört hat, sodass Israel nie das komplette Land innehatte. Aber dennoch war es das verheißene Land, das Gott den Israeliten zum Erbteil gegeben hat. Und darauf hat man sich verlassen. Israel hat ein Anrecht auf dieses Land. Der allmächtige Gott hat es ihnen zugesagt. Und als Nachkommen der damaligen Israeliten, als Nachfahre Abrahams, konnte man sich doch auf das verheißene Land verlassen, oder? Wie könnte jemand Gottes Volk aus dem von Gott gegebenen Erbgut vertreiben? Mit Maresha, der Erbstadt, wird aber genau das verdeutlicht. Das verheißene Erbteil Gottes wird dem Volk Israel genommen. Und auch auf seine Herkunft kann sich Juda nicht mehr verlassen. Und nicht, dass man es falsch versteht. Gott hat zwar das Land als Erbteil versprochen, aber er hat sein Wort nicht gebrochen. Er hat Israel, das Land Kanaan, quasi schon abspenstig gemacht in 5. Mose 28. Er hat angekündigt, was passiert, wenn Israel sich von ihm lossagt. Und unter anderem heißt es in Vers 63, dass sie herausgerissen werden aus dem Land, in das sie jetzt einzieht, es einzunehmen. Gott hält sein Wort, im Segen wie im Fluch. Und zu guter Letzt wird Juda auch noch ihr Königtum genommen. Wo auch David eigentlich die Verheißung hatte, dass das Königtum auf ewig Bestand hat. Das heißt, und die Herrlichkeit Israels soll kommen bis Adullam. Mit der Herrlichkeit Israel bezieht sich hier nicht auf Gott, sondern es bezieht sich auf die Großen, auf die Adligen, auf die Mächtigen im Volk, allem voran dem König. Dieser kommt bis Adullam. Und Adullam ist der Ort, an dem schon David floh, als er sich einige Zeit vor Saul versteckte. Damit schließt sich auch jetzt wieder die Klammer zu Vers 10, die Parallele zu Davids und seinem Klagelied über Saul. In Adullam war der rechtmäßige König David im Exil. Er war umgeben von armen und verbitterten Menschen. Und so werden nun auch durch Gottes Gericht die Obersten Judas im Exil sein, als arme und verbitterte Menschen. In Gottes Zorn muss alles vergehen. Micha beendet sein Klagen mit Vers 16. Lass dir die Haare abscheren und geh kahl um deine verzärtelten Kinder willen. Ja, mach dich kahl wie die Geier, denn sie sind gefangen von dir weggeführt. Wir sehen die Parallelen zu Vers 8. Die tiefe Trauer, das Abscheren der Haare. Nach dem Vergleich mit den Schakalen und Straußen kommt nun der Geier als Wüstentier mit seinem kahlen Kopf hinzu. Was in Vers 8 mit der Blöße angedeutet wird, wird hier explizit genannt. Die Kinder Israels werden gefangen weggeführt. Gottes Volk hat alles verloren. Seine Freiheit, sein Land, sein Königtum, sein Erbteil, seine Wirtschaft, sein Militär und seine ganze Lebensgrundlage. Es bleiben nur noch Trauer und Trostlosigkeit und Schande. Dies ist das Wort, dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreshet, zur Zeit des Jotam, Ahas und des Hiskia, der Könige von Juda, dass er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Höret alle Völker und merkt auf Land und alles, was darin ist, denn Gott der Herr hat mit euch zu reden, ja der Herr aus seinem heiligen Tempel. Was fangen wir nun mit dieser Gerichtsbotschaft an? Wir haben ja am Anfang schon herausgefunden, dass Micha dieses Gericht auch für uns aufschreibt. Wir und unser Land heute, wir sind kein Deut besser als Israel und Juda damals. Auch wir sind mit unserer Moral und Gottlosigkeit im freien Fall. Deutschland ist reif für Gottes Gericht. Und unabhängig von derzeitigen Entwicklungen wird Gott, wenn er uns richtet, uns auch jede Lebensgrundlage nehmen. Er wird die Wirtschaft und die Regierung zu Fall bringen und es wird nichts als Bitterkeit übrig bleiben. Er hat sein auserwähltes Volk nicht verschont und er wird auch Deutschland nicht verschonen. Gott spricht aber nicht nur zu unserem Volk als Ganzes, sondern er spricht zu jedem Einzelnen. Die Prinzipien, die Gott an seinem Volk anwendet, wendet er auch an seine Bürger an. Du bist gemeint. Was ist mit deinem moralischen Verfall? Tust du, was recht ist in den Augen Gottes? Bist du am Lügen, am Betrügen? Suchst du deinen eigenen Vorteil? Verlässt du dich auf deinen Reichtum, auf deine körperliche Stärke, deinen Intellekt? Was sind deine Götzen? Wofür lebst du? Wonach richtet sich dein Handeln? Ist es bestimmt von Spaß und Freizeit, von Unterhaltung, von deiner Gesundheit, von dem Kampf gegen das Klima? Worin liegen deine Übertretungen und Sünden? Glaubst du, du kannst vor Gottes Gericht bestehen? Wenn Gott als Richter kommt, liegt alles vor ihm brach. Er blickt in den letzten Winkel deines Lebens. Er sieht jede Sünde, jedes Vergehen, jede Gottlosigkeit in deinem Leben. Die Bibel spricht recht offen über den Zustand der Menschen. In 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du ehrlich bist, hast du Gottes Gericht verdient. Auch deine Moral ist beschädigt und dein Leben ist von der Gottlosigkeit geprägt. Selbst das einstmal fromme Volk Gottes wird gerichtet. Und auch dein guter Lebenswandel, sei er noch so fromm, wird dich nicht vor seinem Gericht bewahren. Wo Gott seinem Volk die Gefangenschaft und die Zerstörung des gelobten Landes androht, ist das Gericht, das jeder Einzelne von uns zu erwarten hat, noch viel schlimmer. Jeder gerät in Gefangenschaft und wird aus Gottes Wirkungsbereich herausgeführt. Dein gottloses Leben bringt dich aber nicht nach Babel, sondern in die Hölle. Dort, wo Gott nicht mehr eingreift, wo nichts Schönes oder Gutes mehr dich erwartet, nur Schande und Bitterkeit und Qual. Durch Michas Predigt ist der König Hiskia zum Glauben gekommen. Das wird noch 100 Jahre später im Buch Jeremia bezeugt. In Jeremia 26, Vers 18 heißt es, zur Zeit Hiskias, des Königs in Juda, war ein Prophet, Micha von Moreshet. Und der sprach zum ganzen Volk Juda, so spricht der Herr Zebaot, Zion wird wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zum Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer wilden Höhe. Doch ließ ihn Hiskia, der König Judas, und das ganze Juda darum nicht töten. Ja, sie fürchteten vielmehr den Herrn und beteten vor dem Herrn. Da reute es auch den Herrn das Übel, das er wider sie geredet hatte. Hiskia hört die Botschaft Michas und er nahm sie ernst. Er fing an, Gott in rechtem Sinne zu fürchten und zu ihm zu beten. Er nahm Abstand von der Gottlosigkeit seiner Väter. Wir haben ja gesehen, er hat die Opferhöhlen beseitigt, er hat den Tempel erneuert. Und nicht nur das Gebäude, sondern auch den Gottesdienst. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und Gott hat daraufhin das Verricht vertagt, sodass es erst nach seinem Tod stattfand. Hiskias gottlose Nachfolger konnten im Gericht nicht mehr gehen, aber für Hiskia gab es kein Gericht. Und das Gleiche gilt auch für uns. Das, was Micha schreibt, ist uns als Warnung gegeben. Gott warnt uns vor dem Gericht, das dir und mir bevorsteht. Er warnt uns vor der Hölle. Nun ist es an uns, was wir mit dieser Warnung tun. Was wirst du tun? Wenn du sagst, du hast keine Sünde, betrügst du dich nur selbst. Und selbst wenn das dein Weg ist, den du auswählst, Gott kannst du nicht betrügen. Du kannst dich nicht und auch deine Sünden nicht und auch deine Gottlosigkeit nicht vor ihm verbergen. Der einzige Ausweg ist die Flucht nach vorn hin zu Gott. In 1. Johannes 1 geht es noch weiter. Johannes schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott sagt uns das zu, dass das, was er bei Hiskia schon getan hat, auch uns tun wird. Wenn wir unsere Sünden bekennen und Gott um Vergebung bitten, dann will er uns vergeben. Und auch unser Gericht wird vertagt werden. Nur, dass diese Vertagung nicht mehr vor uns liegt, sondern hinter uns. Auch trifft es in diesem Fall nicht irgendwelche Gottlosen, sondern das Gericht, das wir verdient hätten, trifft Gott selbst. In Jesus Christus hat Gott die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und nicht nur das. Er hat den Tod überwunden und ist von den Toten auferstanden und sitzt nun selbst auf seinem himmlischen Thron. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dann wird der Herr rausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde, dass die Berge unter ihm schmelzen und sich die Täler spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt und die Wasser die Talwärts stürzen. Und das alles um deiner Übertretung willen und um deiner Sünden willen der ganzen Menschheit. Und dann wird nichts und niemand mehr Bestand haben. Die Erde wird vergehen und jeder gottlose Mensch wird um seiner Sünden willen in die Hölle geworfen. Lass dir Michas Worte, die du heute Vormittag gehört hast, eine Warnung sein. Gott zeigt dir das bevorstehende Gericht, aber er gibt dir jetzt noch Zeit zur Umkehr. Nutze sie, bevor es zu spät ist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, dein Gericht ist hart. Du siehst, wie gottlos wir sind und insgesamt wissen wir das auch selber, wie fern wir von dir und deinen Geboten sind, dass wir nicht auf dich achten, dass wir nicht nach deinen Maßstäben handeln und wir wissen, dass wir nichts als die Hölle verdient haben. Und umso mehr danken wir dir dafür, für die große Errettung, die du uns gegeben hast durch deinen Sohn. Wir danken dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist, um die Sünden der Menschen auf dich zu nehmen. Und wir danken dir dafür, dass wir dieses Angebot annehmen konnten, dass wir unsere Schuld auf dich abladen konnten. Wir möchten dich umso mehr bitten, dass du uns hilfst, deine Warnung nach außen zu tragen. Wir wollen dich bitten, dass viele Menschen diese Warnung ernst nehmen und sich zu dir kehren, sich abwenden von aller Gottlosigkeit. Wir wollen dich bitten, für jeden Einzelnen, der diese Worte hört und dich noch nicht kennt, dass er nach dir sucht, dass er sich seine Schuld eingesteht und dich um Vergebung bittet und nicht in die Hölle geworfen wird, sondern in Ewigkeit in deiner Nähe sein und bleiben kann. Und ja, wir bitten dich, Herr, dass du unser deutsches Volk, unser Land und auch alle Länder auf der Welt aufwachen lässt, dass sie sehen deine Herrlichkeit und sich abkehren von ihrer Gottlosigkeit. Amen.